Ja, alles neu macht der Mai, haben wir in der Einleitung von der Susanne Mehner gehört. Und heute geht es auch nun um die Erneuerung, nämlich um die Erneuerung deiner Garderobe. Von Zeit zu Zeit wechselt ja bekanntlich die Mode und wir dann die Kleidung. Wer kennt den neuesten Trend unter uns? Was ist der neueste Schrei der kommenden Sommermode? Braucht ihr diesbezüglich vielleicht Beratung, Hilfe, Unterstützung? Nein, dieses Mal nicht von diesem Guido Kretschmer, dem Modedesigner, sondern vielmehr hat sich ein Fachberater, der Paulus, hier angeboten, dass er uns behilflich sein möchte für diese Textilien der ganz besonderen Art. Er beschreibt an die Christen in Kolosse und auch an uns heute Morgen: Erneuert eure Garderobe. Das heißt, legt eure alten Klamotten endlich ab. Denn so wie du da rumlaufst, kannst du ihn nimmer sehen lassen. Das geht absolut nicht. Also weg damit in den Altkleidersack. Macht euch hübsch. Zieht euch die neue Mode an. Hören wir, was er den Kolossern schreibt. Kolosser 3. Die Empfehlung des Paulus für die neue Garderobe. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Kleider machen Leute, so sagt man. Kleider machen Leute, das bedeutet, die Kleidung lässt sehen, wer hinter ihr steckt. Also Mode macht Eindruck und gibt Ausdruck über den Träger. Ein Anzug lässt einen definitiv gehobener wirken, als wenn man mit Jogginghose und Schlapperpulli auftaucht. Kleider machen Leute, das besagt, die Wirkung einer Person hängt durchaus auch von ihrer Kleidung ab. Denn wir wirken immer, vor allem auch als Christen. Das heißt, wir werden nach unserem Äußeren beurteilt. Und die Kleidung verändert auch in der Regel unsere Rolle. Also zeigt so ein Stück weit auch unseren Stand an. Wenn ich also mit einem gelben Helm und einer Warnweste mich bekleide, dann gehe ich ganz bestimmt nicht hier in den Gottesdienst, sondern eher auf eine Baustelle. Kleider machen Leute, das heißt, du kannst erkennen, wer hinter diesen Kleidern steckt. Ein Pfarrer, der trägt einen Talar im Unterschied zu einem Cowboy, der irgendwelche Herden zusammentreibt. Und eine Ärztin trägt in der Regel einen weißen Kittel und gibt sich so zu erkennen. Und auch die Polizisten tragen eine Uniform und wollen erkannt werden als die Staatsdiener, die für Sicherheit und für Ordnung sorgen. Das heißt, besondere Leute tragen auch eine besondere Kleidung. Und deshalb können wir sofort ein Hochzeitspaar von einem Schornsteinfeger unterscheiden, oder? Ohne Probleme. Wir wissen sofort, was da passiert. Und das ist jetzt die Frage auch an uns heute Morgen: Was lässt den Christen schick auftreten? Was strahlt die Gesinnung unseres Herrn Jesu wider? Der Apostel, er befasst sich mit der Garderobe der Christen. Und Selbstgestricktes lehnt er definitiv ab. Das hat die Christenheit schon öfters in Verruf gebracht und auch bloßgestellt. Aber seine Kollektion, die der Apostel Paulus uns hier vorstellt, die verspricht einen äußerst attraktiven Stil. Damit kann man sich sehen lassen. Mit diesem Accessoire treten Christen sicher auf in der Welt und machen einen Unterschied, hinterlassen Eindruck. Und deshalb nochmal die Frage, zu welchem Garderobewechsel ermutigt uns denn Paulus? Welche Kleidungsstücke machen Christen aus? Hören wir nochmals. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Mit dieser Beschreibung gibt Paulus die Kollektion bekannt, die neue Grundausstattung. Und sie ist nicht für jedermann zu haben. Kommt auch nicht von der Stange, ist auch nicht zu erwerben, irgendwo käuflich oder im Sale, auch nicht im Internet, weder bei C&A noch bei Zinser. Sie ist sozusagen maßgeschneidert. Maßgeschneidert für die Auserwählten Gottes, für die Heiligen, für die Geliebten. Und damit meint der Paulus Menschen, die rein gewaschen sind von ihren Sünden, die Vergebung erfahren haben, die befreit sind von ihrem Ego-Trip, Menschen, deren Leben mit Gott in Ordnung gebracht wurde, Menschen, die in einer Beziehung zu Jesus, dem Auferstandenen, den erhöhten Herrn, leben, Menschen, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben, auserwählt, heilig, geliebt. Das drückt die Würde der Christen aus. Gott hat erwählt. Und die Menschen haben dann ihr Ja dazu gegeben. Wie kann es dazu kommen? Wie wird man auserwählt? Heilig, geliebt. Neulich las ich von einem Mann, der diese überraschende Wende vom Unglauben, vom Atheismus zum Glauben, zu einer Hingabe an Gott erfahren hat. André Frossard. André Frossard war einer der bekanntesten Journalisten in Frankreich. Und in seinem Buch Gott existiert, ich habe ihn erlebt, da beschreibt er über seine Bekehrung. Und er sagt, auf der Suche nach einem Freund stolperte ich eher zufällig in eine kleine Kirche in Paris. Als Skeptiker, als Atheist und äußerster Linker bin ich dort eingetreten. Größer als mein Skeptizismus und mein Atheismus war allerdings meine Gleichgültigkeit gewesen. Mich kümmerten andere Dinge als ein Gott. Ein Gott, den zu leugnen mir nicht einmal in den Sinn kam. Ein Gott aufgrund menschlicher Angst und Unwissenheit. Ich war 20 Jahre alt, als ich eingetreten bin. Als ich aus dieser Kapelle herausging, war ich ein zur Taufe bereites Kind. Emporgehoben, schreibt er, getragen, erfasst und fortgerissen von einer Woge unausschöpflicher Freude. So beschreibt er dort sein Bekehrungserlebnis. Als eine Tat Gottes, eine Berufung zu einem Leben für Gott. Hier hat also ein Mensch die Einladung Gottes angenommen und wurde so ein Auserwählter, ein Heiliger, ein Geliebter. Und nun zurück zu dieser Frage heute Morgen. Was lässt Christenmenschen schick auftreten? Wie ist ihre Kleidung ausgelegt? Die alten Klamotten, die alten Marotten, die sind abgelegt. Wie gesagt, im Altkleidersack entsorgt. Und Paulus beschreibt auch einiges davon, als da wären Gleichgültigkeit, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte, Unversöhnlichkeit und so vieles mehr. Die Auserwählten Gottes, die leben das, was sie an Christus sehen, was sie in Jesus haben und was ihr Leben zutiefst prägt. Sie ziehen diese Wesenseigenschaften Christi an. Denn der christliche Glaube ist ja keine Philosophie, irgendein Gedankengebilde, ein selbstgestricktes Gehabe im frommen Gewande. Nein, was Christus an uns getan hat, das soll sich auch in unserem Verhalten äußern. Welche Teile empfiehlt Paulus anzuziehen? Ich nenne uns einige davon. Das erste Kleidungsstück nennt er herzliches Erbarmen. Herzliches Erbarmen. Nun, wie herzlos, wie brutal und auch erbarmungslos es in unserer Welt abgeht, das brauche ich, glaube ich, nicht zu beschreiben. Wer die aktuellen Nachrichten irgendwo im Blick hat, der weiß, wie es zugeht. Da werden Arbeiter beim Daimler erschossen, gnadenlos und vieles andere mehr. Kinder entführt und missbraucht. Und das Gesetz der Straße, das lautet ja, der Klügere tritt nach. Und dann haut man noch eine drauf. Und wie ist das bei uns? Gibt bei uns der Klügere nach, weil er diesen Mantel der Barmherzigkeit von Jesus umgelegt bekommen hat? Dieser Mantel will uns schützen vor der Kälte. Einmal, damit wir nicht erfrieren in dem, was uns frösteln und schütteln lässt in dieser Zeit. Dann aber möchte uns dieser Mantel der Barmherzigkeit vor der Hartherzigkeit und vor der Gleichgültigkeit gegenüber unseren Mitmenschen bewahren und schützen, dass uns die Not des anderen durchs Herz und durch Arm und Hand geht, dass wir ein Mitgefühl bekommen, um mitzutragen, um mitzuleiden an dem, wie es abgeht in unserer Zeit. Und Jesus hat es an diesem barmherzigen Samariter demonstriert, was er damit meint, mit herzlichem Erbarmen. Während die Frommen alle vorübergegangen sind, da lebt dieser Samariter herzliche Barmherzigkeit. Er beugt sich herunter zu dem, der unter die Räuber gefallen ist, der verletzt am Graben liegt. Er verbindet seine Wunden. Er sorgt für eine Bleibe. Er bezahlt für eine Unterkunft und Verpflegung. Und die Frage, die sich heute Morgen stellt, wie oft bin ich vorübergegangen? Habe weggeschaut? Habe den wärmenden Mantel verweigert und nicht geteilt? Öffnen wir uns den Bedürftigen dieser Zeit? Reagieren wir nicht kalt und ichbezogen, sondern mit diesem herzlichen Erbarmen, gütig wie Jesus? Das zweite Kleidungsstück möchte ich so nennen: Christen tragen das Hemd der Freundlichkeit. Denn die Freundlichkeit Gottes ist uns erschienen in Jesus, als er Mensch wurde. Gott ist freundlich zu uns, das hat er uns in seinem Sohn Jesus Christus demonstriert. Und er lächelt uns an, dieser Gott, in seinem Sohn, und er meint es gut mit uns. Ihm sind wir nicht egal. Nein, wir sind ihm wertvoll und wichtig, jeder Einzelne, der über diese Erde geht. Und ich denke, wir kennen alle den Unterschied, wie gut es tut, wenn wir von jemandem freundlich angelächelt werden, angeschaut werden. Oder auch im Unterschied, wenn uns jemand reserviert, von oben herab mustert oder uns gar distanziert begegnet, ja sogar berechnend gegenübertritt. Dem anderen wie ein Freund zu begegnen, das ist die Jesusart. Ihm, wo immer es möglich ist, gerne zu helfen, ihm zu dienen, so ist Jesus den Menschen damals begegnet. Und wir erinnern uns, er hat selbst seinem ärgsten Feind, dem Verräter Judas, bis zum Schluss Freundlichkeit entgegengebracht. Ja, die Freundlichkeit ist eine angenehme Haltung, durch die wir leicht andere Menschen gewinnen können und ihnen das Gefühl geben, du bist geliebt, du bist anerkannt. Und auch hier die Frage an uns: Wie oft habe ich andere durch meine schlechte Laune verletzt oder durch ein entsprechendes Auftreten brüskiert? Vorsicht allerdings, Freundlichkeit hat nichts mit Schleimen zu tun, mit dieser Anbiederung, jemand anderen irgendwie zu vereinnahmen. Das dritte Kleidungsstück, das uns der Paulus empfiehlt, das ist die Demut. Christen tragen den Blazer oder die Jacke der Demut. Ja, genau, Demut. Demut, weil wir erleben, dass jeder andere Mensch mindestens genauso wichtig ist wie wir selbst. Und Demut hat in der Bibel nichts mit einer Unterwürfigkeit, mit Kuschen zu tun, sondern Demut besagt, es braucht Mut. Es braucht Mut, dieses gute Stück nicht im Kleiderschrank vermotten und verrotten zu lassen, sondern wir sollten es trainieren und praktizieren, wo immer es geht. Vielleicht auch nach dieser guten biblischen Aussage, die wir letzte Woche im Philipperbrief lesen konnten. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Ja, das braucht Mut. Und komischerweise haben meine Frau und ich uns das als Trautext vor fast 40 Jahren gegeben. Ja, weil Gott wahrscheinlich weiß, was für Egoisten wir sind, was für eingebildete Machtmenschen wir sind und wie eine Ehe und ein Miteinander nur funktionieren kann, wenn einer den anderen höher achtet als sich selbst. Demut, ja, weil wir uns ja manchmal wichtiger nehmen. Unsere Meinung, unseren Willen viel gewichtiger sehen als das des anderen. Und wir drängen dann den anderen zurück und spüren hoffentlich dann später, dass uns das wirklich nicht gut tut. Also muss ich immer das letzte Wort haben und den Sieg davontragen, auch in Diskussionen mit Menschen, die wir vielleicht für Christus gewinnen wollen, muss ich immer das letzte Wort haben. Demut kann zurückstecken. Und Demut schätzt sich vor allen Dingen, ja, realistisch ein. Demut, habe ich vor einiger Zeit gelesen, stammt aus diesem lateinischen Wort Humus. Demut, Humus. Das will sagen, wir sind aus Erde gemacht. Adam, der erste Mensch, wurde aus Erde gemacht, aus Humus geformt. Und Demut meint dann selber zu wissen, wer wir sind, was wir sind. Wir sind Geschöpfe Gottes, wir sind Abhängige, wir sind sterbliche Wesen. Und deshalb nimm dich nicht so wichtig. Suche nicht die Ehrenplätze. Tue Dienste, die nicht gesehen, die nicht gewertet, nicht bedankt werden. Oder anders gesagt, Demut ist der Platz vor Gott, dass ich den kenne. Wie Maria, die Mutter von Jesus, sie wurde von diesem Engel überrascht, als Mutter Jesu zu werden. Und dann sagt sie, ja, ich bin des Herrn Magd. Ich nehme mich jetzt nicht so wichtig, ohne Wenn und Aber, sagt sie ja. Jede kennen auch ihr Veto einlegen und ihren Einspruch gelten. Ach, ich bin jetzt verlobt und jetzt steht die Hochzeit an, also alles später oder so. Nein, sie ist demütig, die Maria. Kennen wir unseren Platz vor Gott, unsere Rolle vor Gott. Das vierte Kleidungsstück ist die Sanftmut. Und aufmerksame Zuschauer haben jetzt gesehen, da fehlt das Bild dazu. Wo würdet ihr dieses Kleidungsstück bei euch ansiedeln? Bei den Socken, bei den Schuhen, bei der Unterwäsche? Also ich würde es hier ansiedeln, mit dem Hut, also mit der Kopfbedeckung. Denn wie schnell geht einem der Hut hoch? Und manchmal wird ja die Wortwahl sehr drastisch und dann auch sehr laut. Und der Tonfall überschlägt sich und die Atmosphäre wird erhitzt. Gut, wenn wir dann dieses Kleidungsstück gerade dann tragen, wo Streit entstehen könnte. So manche hitzige Diskussion in den Leitungskreisen, wo mir auch manchmal der Hut hochgegangen ist und ich laut geworden bin und ich später wieder entschuldigen musste. Da hat mir der Hut gefehlt. Diese Eigenschaft von Jesus, die uns behüten will, damit wir mit dem Kopf durch die Wand gehen. Ja, es braucht Mut, sanften Mut, Ärger und Zorn nicht als Waffe gegen andere zu verwenden. Auch dann, wenn ich mich selber im Recht fühle. Und wie schnell, wie gesagt, flippt man aus. Hat man sich nicht mehr im Griff und entgleist dann. Und das gute Miteinander bleibt auf der Strecke. Sicher haben wir es nicht immer leicht. In der Ehe, in der Familie, im Beruf, auch in der Gemeinde. Und die anderen haben es vielleicht auch nicht immer leicht mit uns. Und deshalb mein Tipp, bleibt behütet mit Sanftmut. Die Milde auftritt und die Selbstkontrolle nicht verliert. Geduld wäre das fünfte Kleidungsstück. Der Überwurf, der Poncho, der Christen gut ansteht. Darf ich direkt werden? Hast du Geduld? Bist du ein geduldiger Mensch? Ich glaube, kein einziger unter uns hat Geduld, denn es ist eine Frucht des Heiligen Geistes, ein Geschenk unseres Gottes. Und deshalb beten wir ja auch, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte ganz schnell. Ja, wir können es nicht erwarten. Geduld meint das Drunterbleiben, auch und gerade in schwierigen Situationen, wenn es zum Aus der Haut fahren ist. Und oft wollen wir alles schnell und sofort. Und hinterher müssen wir viel Zeit investieren, um die Scherben zusammenzukehren. Ich erinnere uns an Abraham. Er wurde ungeduldig. Er konnte nicht den Zeitplan Gottes erwarten. Und dann hat er zu dieser Leihmutterschaft Hagar gegriffen und hat damit vieles verbockt. Ich denke an den Mose. Er wollte im Guten, in einer Affekthandlung, mitwirken, dass sein unterdrücktes Volk aus Ägypten befreit wird. Und er schmeißt das Ganze um 40 Jahre zurück. Ich denke an Saul, er verliert sein Königtum, weil er nicht warten wollte, geduldig blieb. Und die Bibel, Sprüche haben wir ja auch vor kurzem gelesen in der Tageslese, die Bibel gibt uns einen Ratschlag aus dem Himmel für unser Leben auf der Erde und sagt, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Ein Geduldiger, der sich selber beherrscht, ist besser als einer, der Städte gewinnt. Lassen wir uns die Geduld schenken. Geduld meint, drunter bleiben, weil wir drüber stehen. Weil wir wissen, einer hat alles im Griff und im Blick. Und in seiner Zeit wird alles gut. Durch Jesus wird alles gut. Warten können, bis Gott uns die Zeit schenkt, zu reagieren, zu agieren. Und deshalb ist Geduld diese Lebensenergie des Glaubens. Geduld heißt warten können, bis Gottes Zeit reif ist. Kommt zum letzten Kleidungsstück, das ist die Liebe. Paulus schreibt überall das, zieht nun an die Liebe. Und Paulus empfiehlt hier einen außergewöhnlichen Gürtel, nicht aus Echtleder, sondern aus echter Liebe. Und dieser Gürtel hält all diese Kleidungsstücke zusammen und die Liebe ist da nicht nur bloß ein Accessoire, das die Kollektion irgendwie besonders darstellen lässt, sondern die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Also Vollkommenheit steht für ganz machen, perfekt, komplett. Denn ohne diese Liebe ist alle unsere andere Auftreten und unsere Garderobe eher unansehnlich, zerflettert, abstoßend. Und auch hier die Frage, was ist denn Liebe? Nein, was ist Erbarmen ohne Liebe? So rum. Es ist ein Krampf. Was ist Güte ohne Liebe? Es ist Schauspielerei. Was ist Demut ohne Liebe? Es ist Scheinheiligkeit. All diese vorgestellten Kleidungsstücke, die garantieren einen neuen, einen höchst kreativen und attraktiven Stil. Und die Liebe dabei ist das Größte. Ohne sie ist alles nichts. Da sitzt eine Familie bei einem festlichen Anlass an der Kaffeetafel und die Mutter bemerkt, dass der Kaffee ausgeht. Sie geht in die Küche, um schnell noch eine neue Kanne aufzusetzen und überrascht stellt sie fest, das Kaffeepulver ist fast aufgebraucht. Als sie wieder am Tisch sitzt, da raunt sie so ihrem Mann zu, der Kaffee geht aus. Vielleicht hofft sie, der hat irgendwie eine Idee, eine Möglichkeit, schnell Nachschub zu organisieren. Aber der denkt in eine ganz andere Richtung und er antwortet ihr, gut, dass du das mir sagst, dann nehme ich den Rest. Ein Witz, ja, ein Witz, das wird natürlich uns nicht passieren. Aber so ganz lässt mich der Witz trotzdem nicht los. Denn als Familie Gottes sitzen wir um den Tisch des Herrn und manchmal gebärden wir uns dort so wie jener Mann. Wir sorgen schnell noch für uns, dass es uns noch reicht und der Rest soll schauen, wo er bleibt. Hauptsache ich. Nehmen wir Jesus zum Vorbild. Wenn er ebenso gedacht und gehandelt hätte, dann gäbe es keine Erlösung und keine Hoffnung für uns. Ich schließe mit diesem Zitat von Augustinus, dem Kirchenvater. Er sagt, die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden. Die Liebe allein. Ja, es bleibt dabei, Kleider machen Leute. Unser Äußeres lässt tief blicken, wer in unserem Herzen lebt. Und wenn du nicht altmodisch daherkommen möchtest, dann betrachte dich immer wieder im Spiegel der Bibel. Amen.